Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Was für ein Tag heute bei den French Open. Viertelfinaltag, der erste Viertelfinaltag. Alle vier Matches, zwei Herren, zwei Frauen-Matches hintereinander auf dem Châtrier. Das haben wir so zum ersten Mal, weil die Night Session dabei ist. Wir nehmen jetzt gerade während der Night Session auf. Wir nehmen drei Viertel dieses Podcasts auf und das letzte Viertel dann nach diesem Match. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir können uns nicht mal gegenseitig jetzt spoilern, weil wir noch nicht wissen, wer der Gegner nachher von Alexander Zverev ist. Das müssen wir nachher besprechen. Aber da wir gesagt haben, wir wollen erstmal einen großen Teil dieses Podcasts unterbringen, bevor dann dieses Match bis tief in die Nacht geht, haben wir uns gedacht, dann machen wir erstmal den anderen Kram, oder?
Naja, eigentlich wollten wir euch alle trollen. Wollten wir einfach hier 20 Minuten über Trevisan Fernandes sprechen und dann sind wir durch für heute.
Genau.
Aber dann hat Andreas hier doch vernünftig.
Ja, dann wurde ich vernünftig. Wir fangen trotzdem mit den Frauen heute an, weil die zwei interessante Matches heute hatten. Es war natürlich nicht so viel von der Nachrichtenlage wie bei den Herren. Darüber sprechen wir nachher noch. Wir haben heute die ersten beiden Viertelfinals bei den Frauen erlebt und beide Halbfinalistinnen sind Premieren-Halbfinalistinnen. Martina Trevisan und Corrie Goff. Corrie Goff gewann heute gegen Sloane Stephens mit 7-5 und 6-2. Und alleine schon von der Nachrichtenlage und was das Match so bedeutet, dann auch für den größten Markt USA, was das Tennis angeht, war dies ein großes Match und das größte Match vielleicht seit 2018, als Sloane Stephens damals gegen Madison Keys gespielt hat. Heute haben sie sich im Viertelfinale gegenübergestanden und Corrie Goff hat gegen Sloane Stephens mit 7-5 und 6-2 gewonnen. Und am Ende hat die, du sagst es immer, stetere Spielerin gewonnen, die mit weniger Fehlern behaftet war, die druckvoller in den Rallyes war und die am Ende vielleicht dann auch konsequenter war.
Konsequenter ist, glaube ich, hier das Stichwort. Sie hat vor allem wirklich die kurzen Ballwechsel für sich entschieden. Würde man ja nicht unbedingt denken, wenn man die beiden sieht, aber es war ein signifikanter Vorsprung. Sloane Stephens hatte bei den längeren Ballwechseln, also alles ab 5, einen leichten Vorsprung. Allerdings der von Goff bei den kurzen war 19. Und davon war ein Gutteil Unforced Errors von der Seite von Sloane Stephens, die einfach heute nicht in der Lage war, A, ihre Hektik loszuwerden und B, durch die Defensive von Goff durchzukommen. Denn die Defensive von Goff, die hat hier heute einen sehr großen Unterschied gemacht. Goff ist einfach wirklich in der Lage, in so einer Wohlfühlzone hinten extrem viel zurückzubekommen. Die Rückhand, wissen wir, gehört schon zu den besseren auf der Tour. Die Vorhand, da kriegt sie einfach nicht so viel Geschwindigkeit rein wie auf schnelleren Belegen. Das heißt, die ist nicht so angreifbar. Und dann war sie in der Lage, selber genug Winner zu machen und vor allem Stephens dazu zu zwingen, relativ früh Risiko zu gehen, weil Stephens sich heute nicht zugetraut hat, hier, naja, in die längeren Ballwechsel reinzugehen. Wie gesagt, sie lag da am Ende vor, aber sie hat sich irgendwie nicht getraut oder nicht zugetraut, das zu machen und hat angefangen, Fehler zu machen. Vor allem mit dem dritten, mit dem vierten Schlag. Also der Schlag, entweder nachdem sie einen Return zurückbekommen hat oder den sie sich quasi mit einem Return vorbereitet hat und hat sie einen Haufen Unforced Error drin gehabt. Wirklich Dinger, die ins Aus gingen, mal weiter, mal näher an die Linie ran, die hinter die Grundlinie gingen, die ins Netz gingen. Also das war erstaunlich. Während Goff ganz routiniert und naja, wie so eine Veteranin, die sie ja noch langsam mit ihren 18 ist, das durchgezogen hat, hat Stephens wirklich ja Hektik gezeigt und keinen Plan gehabt, wie sie durch die Defensive von Goff durch sollte. Und so hat die sich am Ende, ja, also ehrlicherweise hätte sie sich sogar noch klarer durchsetzen können. Den ersten hat sie nämlich auch schon ziemlich beherrscht, aber hat sie sich nach einem relativ engen ersten Satz dann klar im zweiten Satz durchgesetzt.
Sie hatte ja sogar Chancen, Sloane Stephens, im ersten Satz dann noch, weil Corrie Goff hatte mit Break geführt und dann dieses Break dann abgegeben. Sie hat mit 5-2 geführt und dann verlor sie den Aufschlag zu 15 und Sloane Stephens konnte auf 5-5 ausgleichen. Dann gab es ein 0-0-Spiel für Corrie Goff. Und dann gab es ein sehr schwaches Aufschlagspiel von Sloane Stephens. Und da habe ich dann heute dann auch gedacht, das ist dann so dieses Sloane Stephens, ich habe es beim vorgestern habe ich es gesagt, Sloane Stephens lässt diesen Sport zwischendurch so einfach aussehen. Und wenn es einfach nicht läuft, dann sieht es so aus, als ob es vielleicht ein bisschen lustlos wäre oder dass es vielleicht unmotiviert wäre. Das nehme ich einfach nicht an von einer Grand Slam-Siegerin, dass es etwas unmotiviert oder lustlos wäre. Aber man hat dann heute gemerkt, wenn es nicht läuft, dann läuft es wirklich gar nicht bei ihr. Und das ist heute, sie hat sich nicht so richtig am eigenen Schopf rausziehen können, hatte ich das Gefühl.
Genau, sie hatte häufig Matches, wo sie das dann entweder drehen kann. Ich meine, wir haben hier zwei gehabt, wo sie quasi virtuelle Double Bagel hier reingesetzt hat, wo sie also 6-0, 6-0 reagiert hat auf den Vorsprung von der Gegnerin. Oder auch damals bei, naja, ihren großen Erfolgen vor 3-4 Jahren war sie immer wieder in der Lage, Matches zu biegen, wo sie zum Beispiel mit Satz und Break hinten lag. Ist ihr aber heute nicht gelungen. Und ein Problem war da der zweite Aufschlag. Ich glaube, da hat sie nur 2 Punkte hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen. A, hat den Goff gut retourniert und B, hat Stevens dem nicht getraut. Und ich glaube, das ist wirklich so essentiell wichtig für Stevens, dass sie ein Vertrauen haben muss in ihr eigenes Spiel, in ihre eigenen Schläge. Und wenn das nicht da ist, dann gelingen ihr eben diese Harakiri-Aktionen auch nicht. Und dann gelingt ihr auch nicht die Rückkehr über die Physis, die ja sonst häufig das Ausschlaggebende ist. Wenn die Physis da ist, wenn sie in der Lage ist, eben wirklich so dieses Federleichte zu haben, mit dem sie über den Court geht, dann kommt häufig auch die Technik. Also es wirkt für mich nicht so, als sei Technik zuerst und dann Athletik, sondern häufig Athletik und dann Technik. Und heute ist es irgendwie nicht da gewesen. Man hätte jetzt natürlich, oder vielleicht hat sie auch darauf spekuliert, hey, ich bin hier die Erfahrenere, vielleicht fängt Goff irgendwann an zu wackeln. Einfach weil Goff eben, ich habe gerade ein bisschen scherzhaft gesagt, jetzt ja schon langsam Veteranenalter mit 18 erreicht hat, aber Goff ist eben erst 18. Und man hätte ja annehmen können, hey, vielleicht stolpert die oder vielleicht läuft hier was schief, aber die hat das eben total routiniert gemacht und so, glaube ich, musste Stevens dann irgendwann einsehen, dass das heute nichts wird.
Mich beeindruckt sehr, sehr viel an Curry Goffs Spiel. Sie hat wunderbare Grundschläge. Sie kann sich unglaublich gut bewegen in und auch zum Ball. Sie steht selten wirklich falsch zum Ball oder dass sie sagt, oder dass man sagt, sie ist einen halben Schritt zu spät am Ball. Das Einzige, was wirklich noch ausbaufähig ist und wirklich sehr ausbaufähig ist, meiner Meinung nach, und das ist ja vielleicht auch das, woran sie bislang so ein bisschen in Anführungsstrichen gescheitert ist, dass sie noch nicht weiter oben ist in der Weltrangliste, das ist der Aufschlag. Der muss wirklich noch verbessert werden, meiner Meinung nach.
Und die Vorhand. Ich komme irgendwie nicht rum. Also weil einfach das Problem ist, wenn man ihr schnell und wuchtig in die Vorhand geht, und da wäre ich zum Beispiel gespannt, wenn sie in einem Finale gegen Iga Świątek stehen würde, wenn Świątek da wirklich mal mit Wucht reingeht in diese Vorhand und die einfach mal malträtiert über ein paar Minuten, was würde dann passieren? Und darüber hinaus, ja, schon, beim Aufschlag würde ich dir zustimmen. Der erste ist gar nicht mal so schlecht, jetzt nicht so einer der herausragenden der Tour, wo man jetzt so denkt, aha, okay, mindestens Top 10 Aufschlag, aber ich würde sagen, er passt schon so unter die Kategorie solide, irgendwie Top 20. Zweiter Aufschlag, wie klar, bei ganz vielen Spielern und Spielerinnen im Tennis ist das so bei ihr ein Makel. Nur das, denke ich, das sind Sachen, die man verbessern kann und die sie wahrscheinlich auch mit dem Alter verbessern wird. Da mache ich mir mehr Sorgen jetzt zum Beispiel um eine Vorhand oder würde mir mehr Sorgen machen, wenn sie nicht die Athletik hat, um überhaupt die Grundlage für ihr Spiel zu haben.
Corey Goff gewinnt gegen Sloane Stephens mit 7-5 und 6-2 und wir müssen trotzdem sagen, Sloane Stephens wird dieses Turnier als Erfolg werten, weil sie hatte einfach keine guten Ergebnisse in den letzten Monaten. Wir haben darüber gesprochen, dass sie 0-4 auf der Sandplatzsaison vor diesem Turnier war, dass sie gegen eine Spielerin verloren hat, die 300 der Weltrangliste war, die eine Lucky Loserin war. Sie hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt und das ist auch wieder so ein Begriff von dir, den du häufig bringst, Saisonarbeiterin Sloane Stephens. Wir sehen sie vielleicht jetzt länger nicht und dann zum US Open Swing wieder. Mal gucken.
Naja, wer Saisonarbeiterin ist, der muss eigentlich auch ab und an Punkte holen. Ja. Weil sonst gibt es keine Anlässe mehr zum Arbeiten. Und das ist ja bei ihr. Sie will jetzt ja auch nicht irgendwie aus den Top 100, Top 150 rausfallen oder so. Sie hat ja auch keinen Bock, irgendwie durch die Challenger und Qualifikation von Grand Slam Turnieren zu gehen. Von daher muss sie einfach schauen, dass sie zumindest ab und an so viel Ernte mit nach Hause bringt, dass irgendwie für die Top 50 reicht. Und das ist ja jetzt häufig bei ihr in den letzten Jahren der Fall gewesen, dass sie irgendwo zwischen 20 und 60 unterwegs ist. Und das reicht dann halt, um zu so einem Lauf dann ein, zweimal im Jahr anzusetzen und dann eben genau diese Ranking-Position zu verteidigen. Nur reicht es natürlich nicht für das, wo sie auch schon war, nämlich oben in den Top 10. Davon ist sie mir doch ein Stück entfernt.
Wie vielte war sie damals, als sie zum US Open Sieg ansetzt? Ich glaube 950. oder so. Das war damals.
Ja, sie hat ja ein Turnier, glaube ich, vorher gespielt.
Ja, ne? Genau.
Also 687. irgendwie meine ich auch sowas, ja.
Sloane Stephens also im Viertelfinale ausgeschieden. Corrie Goff ist im Halbfinale und sie wird spielen gegen Martina Trevisan. Die hatte 2020 schon angekündigt, dass sie auf Sandplatz eine absolute Spezialistin ist und dass sie ein schwieriges Los für viele Spielerinnen sein kann. Und sie hat heute gegen Leila Fernandes gewonnen mit 6:2, 6:7, 6:3. Wir müssen vielleicht das Sternchen und wahrscheinlich auch da wirklich das Sternchen dran machen. Leila Fernandes war schwerer am Fuß verletzt. Sie war so schwer am Fuß verletzt, dass sie hinterher keine Pressekonferenz geben konnte. Und das war ein Statement vom Physiotherapeuten beziehungsweise von der medizinischen Abteilung der French Open. Und sie hat dieses Match verloren und trotzdem Martina Trevisan steht im Halbfinale. Und wenn du mir vorher gesagt hättest, du eine Spielerin, ein Spieler werden das Halbfinale aus Italien bei den French Open erreichen. Meine erste Wahl wäre nicht Martina Trevisan gewesen.
Unerwartet, sie hat immer einen Rabatt gewonnen.
Ja.
Muss ich da sagen, aber davor war nicht viel gelaufen seit dem letztenmaligen Viertelfinaleinzug bei dem French Open. Also sie war wahrscheinlich die Einzige, die wirklich davon überzeugt war, dass das hier realistisch ist. Und es war heute ein bisschen komisches Match, du hast das angesprochen, Fernandes, die offensichtlich mit einem Problem reinkam, dann ja auch im ersten Satz schon behandelt wurde. Die Annahme war jetzt erstmal nach außen, dass es eine Form von Blase ist, aber da bin ich mir jetzt eben nicht mehr so sicher, nachdem die Pressekonferenz abgesagt wurde. Das hat natürlich eine Auswirkung auf das Spiel von Fernandes gehabt, die schneller auf den Winner gehen musste. Und ich denke, auch da kann man wieder eine Zahl zu Rate ziehen, um das zu unterstreichen. Wenn man sich jetzt die Ballwechsel mit der Länge von 5 bis 8 Schlägen anguckt, das ist häufig so, naja, ich baue mir einen Punkt auf und wenn ich eine Öffnung habe, dann gucke ich mal, dass ich den da reinbekomme. Und bei ihr steht am Ende eine Bilanz von 5:17, also 5 Winner kriegt sie in den Situationen rein, 17 Unforced Error. Und wenn man dann rüber guckt zu Trevisan, die hat eine Bilanz von 18:10. Und das sind am Ende genau die Punkte, die quasi zwischen den beiden gefehlt haben. Und Fernandes musste mehr Risiko gehen, als sie, ja, als ihr wahrscheinlich lieb ist. Und Trevisan, die hat genug, auch wenn sie wirklich primär aus der Defensive kommt, die hat genug offensive Fähigkeiten, um sich die Punkte aufzubauen und dann das für sich zu nutzen. Und da muss man was sagen, das ist unabhängig vom Fuß. Und das hatten wir zum Beispiel angesprochen, als wir in Madrid das Match von Fernandes gegen Petkovic kommentiert hatten. Fernandes gehört zu den schlechteren Return-Spielerinnen auf der Tour. Also wenn man sich zum Beispiel auf Tennis Abstract die Sachen anguckt, sie ist häufig eher so auf Platz 45 von 50 in den Statistiken zu finden. Und man hat hier gesehen, Trevisan hat hier in so vielen engen Momenten in die Vorhand aufgeschlagen und immer wieder waren die Bälle zu lang oder sie waren irgendwie harmlos reingespielt. Und da hat sie Trevisan wirklich viele Vorlagen gegeben, um einfache Punkte zu machen. Und da wird Fernandes einfach dran arbeiten müssen, wenn sie so viele Erfolge haben will, wie der Rest ihr Spiel vermutlich zulassen könnte.
Ich gebe zu, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Bewertung dieses Matches, gerade wegen dieser Geschichte rund um die Verletzung von Leila Fernandes. Weil was man auch gesehen hat, war, dass sie kein wirklich emotionales Match geführt hat. Als sie das Break im zweiten Satz aufgeholt hat, als sie den Matchball abgewehrt hat, als sie den Satz gedreht hat, um den Tiebreak noch zu gewinnen, da war nie so richtig wirklich die Emotion, das Feuer drin, was wir letztes Jahr ja bei den US Open gesehen haben. Und da habe ich gedacht, was ist da? Und da wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Verletzung tatsächlich ein bisschen schlimmer ist. Und das war eine Geschichte, die mich nach wie vor so ein bisschen ratlos zurücklässt, wo ich dann sage, ja, ich kann vielleicht gar nicht so richtig viel zu diesem Match dann ja noch beisteuern.
Naja, es kann das gewesen sein, aber es kann natürlich auch sein, dass es eine andere Art von Match ist, die sie jetzt gespielt hat. Ich meine, wo die Matches, in denen sie jetzt involviert waren in den letzten Runden, das war häufig gegen Gegnerinnen, die halt viel Power haben, die größer sind, die da mit einer Wucht reinkommen. Und das ist ja alles bei Trevisan nicht der Fall. Die ist ja fast eher filigran. Also sie spielt nicht unbedingt filigran, aber die ist jetzt eher ein bisschen filigran. Und da kann Fernandes sich vielleicht auch nicht so dran abarbeiten an so einer Situation, wie sie es ja dann zum Beispiel bei den US Open getan hat, wo sie dann häufig entweder getragen wurde oder eine ganz große Gegnerin gegen sich hatte oder eben hier auch bei den French Open. Und ich glaube, das ist für sie, also das haben wir auch auf der Tour zwischendrin gesehen, ist jetzt ja auch nicht so, dass wir diese Fernandes jetzt jede Woche auf der Tour gesehen haben. Die braucht schon eine Bühne und Trevisan ist halt für sie keine Bühne in dem Sinne. Und meins hätte natürlich noch eine werden können. Wir müssen auch sagen, Trevisan hätte das auch in 2 Sätzen gewinnen können, vielleicht gewinnen müssen. Die wurde echt richtig nervös zwischendrin, aber wer will es ihr verdenken bei der Karriere, die sie bisher hingelegt hat. Im dritten Satz wurde sie nochmal nervös, nachdem sie im zweiten schon einen Matchball bei eigenem Aufschlag hatte. Vielleicht wäre da noch was passiert zum Ende vom Match, man weiß es nicht. Gucken, ob wir dazu jetzt noch was rausfinden oder ob Fernandes jetzt quasi, Entschuldigung, ob Fernandes ja, jetzt einfach wieder zur Rasensaison auftaucht.
28 Jahre alt ist Martina Trevisan. Sie ist ein Late Bloomer, was das jetzt angeht, mit dem Halbfinale bei den French Open. Aber wir haben es gesagt, sie hat schon mal das Viertelfinale hier erreicht und sie hat Rabatt gewonnen. Und wenn wir eine Parallele zu einer erfolgreichen Spielerin brauchen, dann können wir sagen, dass letztes Jahr Barbora Krejcikova auch das letzte Turnier vor den French Open gewonnen hat, dann ungesetzt reingegangen ist in die French Open und das Turnier einfach gewonnen hat. Da ist noch jemand vor wie Iga Swiatek, da ist auch noch Corey Goff davor, aber das ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung und ein bemerkenswerter Monat Mai, der jetzt zu Ende geht für Martina Trevisan.
Ja, das kann man sagen. Also ich meine, wenn Swiatek rausgehen sollte im Viertelfinale, dann haben wir ja die Duplizität der Ereignisse aus dem letzten Jahr, nämlich, dass wir vier Spielerinnen haben, die noch nie ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreicht haben. Davon gehe ich jetzt mal nicht so aus, dass es so kommen wird. Und Trevisan wird, glaube ich, auch nicht die Karriere von Krejcikova hinlegen. Also so gern ich ihr zum Beispiel zugucke. Ich finde ja wirklich dieses italienische Sandplatztennis ganz vorzüglich. Nur sehe ich gerade bei ihr nicht, dass sie das jetzt auf dem Rasen und auf dem Hardcourt in einer ähnlichen Stabilität wird vortragen können. Aber das wird ihr am Ende auch egal sein. Ich meine, sie geht jetzt in Halbfinale rein, wo sie sicherlich die Außenseiterin sein wird, wo das Publikum auch klar auf der Seite von Goff stehen wird. Nur glaube ich nicht, dass sie da jetzt abgefiedelt wird. Es sei denn, sie ist wirklich so nervös, wie sie es heute teilweise im Match war.
Martina Trevisan also gegen Corey Goff im Halbfinale. Morgen werden wir die anderen beiden Viertelfinals erleben. Morgen wird es leider keinen Podcast geben morgen Abend. Das tut uns leid, aber wir sind am Donnerstag dann wieder da und dann können wir auf die beiden Halbfinals von den Frauen eingehen. Kurzer Blick auf die Halbfinals bei den Damen-Doppeln. Da sind zwei bislang im Halbfinale. Auf der einen Seite Ljudmila Kicinok und Jelena Ostapenko. Ostapenko, die so ein bisschen ihre Enttäuschung aus dem Einzel wettmacht wieder. Und auf der anderen Seite Madison Keys und Taylor Townsend. Taylor Townsend nach Geburt ihres Kindes zum ersten Mal quasi wieder dabei und hier im Doppelwettbewerb an der Seite von Madison Keys haben sie heute gegen Marta Kostyuk und Elina Gabriela Ruse gewonnen mit 7-5 im dritten Satz. Keys und Townsend, tolles Doppel und das ist eine coole Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja in der Auslosungsvorschau schon gesprochen über Townsend und ihr Comeback. Sie hat eigentlich bei den großen Challengern in den USA. Sie hat ja zwei gespielt, hat sie sehr erfolgreich gemacht. Ich glaube, ein Viertelfinale und ein Finale gehabt. Also das sah schon alles wieder sehr beeindruckend aus nach ihrer Babypause. Und sie hat natürlich sowieso die Fähigkeiten fürs Doppel. Ich meine, wer sich noch an sie erinnert, sie ist wirklich eine derjenigen, die Surfen Volley auf hohem Niveau spielen kann, die ein sehr gutes Händchen hat, die mit Keys natürlich Power an ihrer Seite hat und jetzt im Halbfinale eben auf Jelena Ostapenko, wirklich eine gute Doppelspielerin, die auch schon länger mit Kitchenok oder schon öfter mit Kitchenok gespielt hat. Also das sind wahrscheinlich Doppel auf Augenhöhe mit ähnlichen Stärken, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht dem kleinen Vorteil für Kitchenok, Ostapenko, dass Kitchenok wirklich eine Expertin ist und ein gutes Verständnis davon hat, was auf so einem Doppelcourt passieren sollte.
Und Ostapenko braucht die Einzellinie nicht mehr, sondern kann einfach mal so aus allen Ecken feuern.
Ja, und wie gesagt, sie ist eine gute Doppelspielerin. Ja. Man darf sie nicht unterschätzen. Also sie hat durchaus schon einige Erfolge im Doppel gehabt.
Das ist also der Überblick über die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir natürlich jetzt über die Männer sprechen. Alexander Zverev steht im Halbfinale. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wer sein Gegner ist. Wir werden es danach dann aber auch noch vermelden. Das alles hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge und unserem Daily zu den French Open.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werner's Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Alexander Zverev gewinnt gegen Carlos Alcaraz mit 6:4, 6:4, 4:6 und 7:6. Es war ein Spiel, was in den ersten beiden Sätzen durchaus sehr, sehr geprägt war von Alexander Zverevs Stärke. Er hat wirklich richtig stark gespielt. Er hat vor allen Dingen den Return sehr gut gespielt und den ersten Schlag nach Aufschlag, wo er vielleicht in Madrid noch gehadert hat und wo er vielleicht dann auch so zwischendurch dann hadert, wo er einfach mal die Eröffnung sucht und nicht unbedingt auf den Gewinnschlag drauf geht. Gegen Carlos Alcaraz hat er das heute anders gemacht als vor ein paar Wochen in Madrid. Er hat Alcaraz die Zeit genommen. Philipp, das war eine der besten Leistungen von Alexander Zverev, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Einer unserer Hörer hat geschrieben, Halbfinale bei Olympia gegen Novak Djokovic, das war vielleicht genauso gut wie heute. Das war eine sehr, sehr starke Leistung von Alexander Zverev.
Auf jeden Fall, vor allem wenn man natürlich den Kontext sieht und das Bild, was mir jetzt irgendwie so zu dem Match gekommen ist, das hat mich so ein bisschen erinnert an eine Etappe bei einer großen Radrundfahrt, wo ein Ausreißer, der vielleicht weiß, hey, ich gehe hier als Underdog rein und der was wäre vor dem Match, ganz klar, nicht nur bei uns, auch bei den Buchmachern, der sein Heil in der Flucht versucht und der dann ja auch hier die ersten zwei Sätze gewonnen hat, können wir gleich noch drüber sprechen, und dann am Ende fast noch eingeholt worden wäre und sich dann aber quasi in einem Schlusssprint, einem spektakulären Schlusssprint noch über die Ziellinie rettet. Also daran hat es mich ein bisschen erinnert, denn du hast angesprochen, Zverev war der klar bessere Spieler in den ersten beiden Sätzen, hat das über den Aufschlag, über den Return dominiert. Nicht die Schläge, die man jetzt unbedingt assoziiert, zuallererst mit Sandplätzen, also zumindest nicht den Aufschlag. Aber wir wissen, hier hat auch zwar schon ein gewisser Roger Federer durchaus mit Aufschlägen für Aufsehen gesorgt in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Und das hat Zverev gut gemacht. Man hat am Anfang gesehen, und das können wir einfach quasi wertneutral festhalten. Alcaraz war in den ersten beiden Sätzen nicht in seiner Topform. Der war, glaube ich, wirklich einfach nervös. Waren viele, viele schnelle Fehler bei ihm dabei. Häufig so dritter, vierter Schlag. Also, ne, ich bereite mir was vor mit dem Return, mit dem Aufschlag und will jetzt quasi zum Angriff ansetzen. Da waren bei ihm ungewohnte Fehler drin. Aber da hat man dann auch gesehen, hey, auch wenn wir über ihn eben schon so viel gesprochen haben, der stand jetzt halt zum ersten Mal in der Situation, in einem Viertelfinale bei einem Grand Slam der Favorit zu sein. Zverev kennt es, der Außenseiter in so einer Situation zu sein, und Zverev ist damit einfach wesentlich besser umgegangen und hat eben sein Heil in der Flucht gesucht und hat eine sehr gute Flucht hingelegt in den ersten beiden Sätzen.
Was ich mich gefragt habe während dieses Matches war, Carlos Alcaraz hat sehr häufig sehr spät gespielt. Er hat zwei oder drei Night Sessions gehabt. Da gab es dann ja vorher die Diskussion, ja, Alcaraz wird hier ein bisschen bevorzugt, und Zverev war davon ausgegangen, dass sie die Night Session spielen. Hat er dann auch gesagt, ja, Alcaraz ist ein unglaublicher Spieler, aber vielleicht wird auch ein bisschen zu viel auf ihn Rücksicht genommen. Da hätte man auch dann wieder sagen können, ja, vielleicht ist er dann auch beleidigt und so. Aber es war ja schon so, dass Alexander Zverev gerne mal an den Randzeiten gespielt hat und Alcaraz Night Session oder das 18 Uhr Spiel etc. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Alcaraz hat sehr häufig sehr spät gespielt. Heute war es relativ warm in Paris und die Sonne hat geschienen. Zverev hat hinterher gesagt, nach dem zweiten Satz ist die Sonne weg gewesen. Dann ist der Ball einfach nicht mehr so hoch abgesprungen. Dann hatte er nicht mehr diesen Bounce wie in den ersten beiden Sätzen und dann hat er so ein bisschen Probleme gehabt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Alcaraz sich auch Probleme hatte, sich an diese Bedingungen anzupassen.
Ja, Alcaraz hatte ja auch nach dem letzten Match gesagt, dass er das so toll nicht mit den Night Sessions findet. Also wir können ja mal generell festhalten, es haben sich jetzt noch nicht so viele Leute gefunden, die diese Night Sessions jetzt irgendwie so richtig toll finden. Vor allem auch, weil die Bedingungen in Paris eben andere sind als in New York und in Melbourne. Ich meine, da ist es abends immer noch heiß. Und hier haben wir ja häufig schon ein bisschen herbstliche Bedingungen am Abend gehabt und damit wirklich anders als am Tag. Und Alcaraz hatte jetzt, meine ich, nach der letzten Runde gesagt, na, so klasse findet er das nicht, weil ist er immer spät im Bett, die Bedingungen sind anders, findet er jetzt nicht so eine prima Idee. Aber, und das haben wir auch im Laufe des Matches gesehen, er ist hier ein absoluter, ja, schon Superstar bei diesem Turnier gewesen. Und die Leute haben halt auch Kohle dafür bezahlt in diesen Night Sessions, um die Superstars zu sehen. Und von denen ist er einer. Und ja, jetzt mit dem Anpassen an die Bedingungen, also aus meiner Sicht sind die Bedingungen wirklich, wirklich fast unterschiedlich, als hätten wir hier zwei ganz verschiedene Turniere. Also als würden wir hier eins wirklich in Mitteleuropa spielen, so wie früher irgendwie Hamburg, was ja auch häufig ein bisschen feucht war, irgendwie der Sand tief, ja, schon ein bisschen durchgesaugt über die Monate, und das war ja dann häufig auch ein ganz anderes Tennis, als wir es dann zum Beispiel in Paris gesehen haben. Und so kommt mir das ein bisschen vor, und klar, das sind andere Bedingungen, aber damit muss Alcaraz natürlich umgehen, und vor allem, wenn das so weitergeht, dann wird er ja wahrscheinlich immer hier, solange es die Night Sessions gibt, viele von denen spielen.
Lass uns doch nochmal einmal gerade durchgehen durch das Match, weil es lohnt sich, da durchzugehen, weil es war ein wirklich richtig gutes Match. Und Alexander Zverev hat im ersten Satz, hat er das Break zum 3-2 gemacht. Das konnte er dann transportieren. Und da waren, wie gesagt, gute Returns dabei. Da waren allerdings auch viele leichte Fehler von Alcaraz dabei. Er hatte die Länge nicht. Zwischendurch waren die Schläge einfach zu lang. Oder dann hat er das Netz getroffen. Bewegt hat er sich nach wie vor gut. Es waren auch ein paar gute Stops dabei. Aber Zverev hat sie auch ganz gut antizipiert und erlaufen. Und trotzdem, er hat das am Ende durchgezogen. Und eine Wahnsinnsstatistik, die ich fand, nach dem ersten Satz hatte er 80% der Punkte nach dem zweiten Aufschlag gemacht. Das ist eine Statistik, die wir Zverev nie sehen.
Ja, und da zeigt sich dann aber auch, glaube ich, so ein bisschen die Nervosität von Alcaraz oder auch eben da hat er sich noch nicht gefunden. Aus meiner Sicht hat er auch immer wieder die, sagen wir mal so, in der ersten Stunde die Return-Position gewechselt. Also er hat so einen Radius von 2-3 Metern gehabt, wo er immer mal wieder ein bisschen hin und her gegangen ist, nach vorne, zur Seite, was ausprobiert, und da hat er es noch nicht gefunden. Und ja, ich meine, da kommt dann natürlich auch der Bonus für jemanden wie Zverev, der jetzt halt schon 8 bis 10 Jahre im Geschäft ist und das nicht 2-3 Jahre macht wie Alcaraz, und der das dann ausnutzen konnte. Und du hast die Stopbälle angesprochen, ja, es gab ein paar, aber es waren doch um einige weniger als in den Sätzen danach. Also es waren nur in Anführungszeichen 7 Stopbälle, und da er seine Court-Position auch noch nicht in derselben Weise wie dann später gefunden hatte, waren die eben nicht so erfolgreich wie jetzt in den Sätzen 3 und 4, wo Alcaraz ja dann genau das gemacht hat, was man erwartet hätte von ihm.
Zweiter Satz war eine ähnliche Geschichte wie im ersten Satz. Auch da hatte Zverev erst gut mitgehalten in seinen Aufschlagspielen. Er hatte selber schon mal Breakball gegen sich bei 1-2, konnte dann zum 2-2 ausgleichen, nachdem er Breakball abgewehrt hat. Und dann hat er bei 4-3 den Aufschlag abgenommen von Alcaraz. Und dann hat er eben beim Stand von 5-4 einen Breakball noch abgewehrt und konnte seinen dritten Satzball nutzen. Es waren quasi zweimal die gleichen Sätze, die wir da gesehen haben.
Ja, also ich fand, das war von der Serviceleistung her der beste von Zverev, einfach weil er da ziemlich dominant und konstant gespielt hat. Und das war allerdings eben auch der Satz, wo ihm Alcaraz mehr Geschenke gemacht hat. Also im ersten Satz würde ich sagen, war Alcaraz einfach noch nicht drin. Es mag die Nervosität, es mag die von dir angesprochene Bedingung gewesen sein. Er war nicht drin. Und hier wurde Alcaraz besser, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, die beiden Breakbälle, ich habe es eigentlich noch ganz gut im Auge, waren beides relative Routine-Rückhände, die er einfach ins Ausgeschoben hat. Also einfach Bälle, die er normalerweise schaut, dass er die einigermaßen dicht an die Linie ransetzt, um dann irgendwann zu einem Gewinnschlag anzusetzen. Und bei beiden passierte ihm eben dieser Fehler. Und das ist natürlich einfach, das sollte ihm nicht passieren, und das hat Zverev dann viel besser gemacht. Der war da effizient, der hat gut aufgeschlagen, der hat seine Chance genutzt, wie du es angesprochen hast, und als dann eng wurde, eben als er den Satz durchservierte, da hat er quasi die Feuer drauf bestanden, und trotzdem wussten da wie alle schon zu dem Zeitpunkt, okay, jetzt dreht sich das Ganze nochmal, jetzt ist Alcaraz der Außenseiter, jetzt hat Alcaraz nichts mehr zu verlieren und Zverev alles, und das ist ja nicht unbedingt, wo Zverev sein möchte in einem Tennismatch.
Alcaraz war zum Ende des zweiten Satzes schon besser geworden. Er hatte schon eher die Linien getroffen. Er hatte dann auch so für ein paar Highlights gesorgt. Und das war so ein bisschen was, wir sagen alle, Alcaraz ist was Besonderes und er hat besondere Schläge drauf. Und die hatte er in den ersten ein Dreiviertelsätzen nicht, sage ich jetzt mal. Und das fing so langsam an. Und im dritten Satz kulminierte das. Alcaraz konnte bis zum 4-4 konnte er seinen Aufschlag ganz klar halten. Zverev hatte nicht viele Chancen bei seinem Aufschlag, aber dann hatte Zverev einen Breakball bei 4-4 und dann die nächsten 3 Punkte und bis zum Break, zum 6-4, war es Weltklasse von Alcaraz, und das war was Besonderes. Also diese 10 Minuten vom 4-4, 30-40 bis zum Satzgewinn von Alcaraz, die waren was Besonderes von Alcaraz.
Ich glaube, den hat er mit einem Stopball abgewehrt. Im nächsten Spiel hat er nochmal 3 erfolgreiche Stopbälle drin gehabt. Nur das war nicht das Einzige, sondern da war er dann eben auch in der Lage, mit den Grundschlägen so richtig Alarm zu machen. Ich meine, wir haben heute immer mal wieder gesehen, was für eine brutale Vorhand er wirklich hat. Also Ja, also sie wirkt auf mich schneller als die von Nadal, als die von Nadal jemals gewesen ist. Ich habe noch keine Zahlen dazu gesehen. Sie hat nicht, also sie ist nicht so variabel wie die von Nadal und sie hat auch nicht ganz den Spin von Nadal, aber was da an reiner Power drin steckt, ist Wahnsinn. Und wie er die halt setzen kann. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Tennis. Und dazu dann eben diese Stoppbälle, die er hier wirklich zur Perfektion eingesetzt hat und auch eben in engen Momenten eingesetzt hat. Da hat er keine Angst gehabt, es darüber zu verlieren. Und da hat er dann ja auch eigentlich im nächsten Satz drauf aufgebaut, dass er hier wirklich sich so aus dieser Situation befreien konnte. Und Zverev wusste ja höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch, ja okay, also in drei, das wäre jetzt schon erstaunlich gewesen, wenn ich das gewonnen hätte. Und dass Alcaraz irgendwann das Tempo nochmal anzieht, musste ihm ja auch bewusst sein.
Alcaraz gewinnt also diesen dritten Satz mit 6-4. Und alle haben sich gedacht, ja, jetzt das könnte jetzt die Wende sein. Und das war so eine Geschichte, wo man dann auch gedacht hat, ja, in solchen Situationen ist Zverev dann auch gerne mal so ein bisschen eingeknickt. Dass er dann vielleicht nicht mehr so ganz aktiv ist und nicht mehr ganz zu 100% selber den Punkt machen möchte. Aber das hat er nicht gemacht. Und im vierten Satz hatte er dann das Break bei 4-4. Auch so ein bisschen Duplizität der Ereignisse dann, wie im ersten und zweiten Satz. Er holt sich das Break zum 5-4, muss dann ausservieren. Das kann er nicht. Und dann holt sich Alcaraz das Break zum 5-5 und es geht in den Tiebreak. Und dieser Tiebreak war dann schon episch.
Ach, der war sehr gut. Ich hatte ihn auf Twitter ein Mini-Break-Festival leicht ironisch genannt, weil wir kennen ja alle das Break-Festival. Und was waren es? 16 Punkte? Wahrscheinlich haben sich 10 Mal, würde ich jetzt mal tippen, gegenseitig den Aufschlag abgenommen.
Ich zähle es gerade mal nach. 2, 5, 6, 8, 10, 11 Mal.
Und das teils auf wirklich spektakuläre Art und Weise. Und wenn bei so einem Tiebreak so viel auf dem Spiel steht wie hier, und das tat es auf jeden Fall, weil ich glaube, das hätte auch die Favoritenposition komplett geschwungen in diesem Match, wenn es in Richtung von Alcaraz gegangen wäre. Also für beide war ganz klar. Und dann wird ja jeder dieser Punkte in so einem Tiebreak fühlt sich dann eben an wie so ein eigenes kleines Match. Und wir haben ganz unterschiedliche Art von Punkten gehabt. Wir haben eben die extrem wuchtigen Vorhände von Alcaraz gehabt. Wir haben die Stoppbälle gehabt. Wir haben Netzangriffe von beiden Spielern gehabt. Wir haben Return-Winner von beiden gehabt. Haben allerdings auch recht nervöse Fehler von beiden gehabt. Also ich würde sagen, den Matchball, den ersten Matchball, den Zverev hatte und den ersten oder den einzigen Satzball, den Alcaraz hatte, war sehr ähnlich, war ein bisschen gespiegelt. Beide haben eine relative Routine, Rückhand nicht übers Netz bekommen, aus einer sehr ähnlichen Position auf dem Court. Und dadurch, dass das Publikum spätestens, also es war vorher schon sehr eingestiegen, aber da dann natürlich komplett eingestiegen war, hat sich das schon ja wie ein sehr bedeutender Tiebreak angefühlt.
Und den Tiebreak hat er dann mit 9-7 gewonnen und dieser Matchball, den er dann verwandelt hat, das war ein Return-Winner, die Linie entlang. Vielleicht sein bester Return den ganzen Tag über gewesen.
Ja, und auch einer, mit dem Alcaraz halt nicht gerechnet hat, war ein zweiter Aufschlag. Zverev stand ziemlich weit hinten und ich glaube, Alcaraz ging mal davon aus, dass er den eher in die Rückhand reingespielt bekommen würde. Und Zverev hebt den die Linie entlang, gar nicht so nah an der Linie ran, aber eben eher Long Line. Und der sitzt tief und ich glaube, der überrascht einfach Alcaraz. Der ist ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt und der sitzt. Und damit hat Zverev dann gewonnen.
Zverev steht jetzt im Halbfinale und dieser Sieg war unglaublich wichtig für ihn. Er hat zum ersten Mal in seiner Karriere einen Top-10-Spieler geschlagen. Und diese Erleichterung hat man ihm dann hinterher dann angemerkt.
Also wir müssen natürlich sagen, Top-10-Spieler bei einem Grand Slam.
Bei einem Grand Slam, klar.
Hat er das schon geschafft, aber eben war ja eine Statistik, die auch völlig zu Recht rumgereicht worden war. Ja, da waren ziemlich viele enge Matches dabei gewesen. Nur ist ja auch klar, wenn er muss Top-10-Spieler schlagen, wenn er Grand Slams gewinnen will. Also das wird nicht so häufig vorkommen, dass eine Tennisgeschichte möglich ist. Und in der nächsten Runde wartet ja auch schon wieder ein Top-10-Spieler.
Und der Top-10-Spieler, gegen den Alexander Zverev ran muss, ist Rafael Nadal. Wir haben den ersten Teil vorher aufgenommen, als das Match zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic schon lief. Jetzt ist es 1.20 Uhr am Morgen und deswegen sprechen wir jetzt wieder ein bisschen leiser. Philipp, Rafael Nadal hat mal wieder etwas gemacht, wo man sagen muss, man kann nur den Hut davor ziehen, man kann nur in Bewunderung schauen auf dieses Match. Er gewinnt gegen Novak Djokovic mit 6-2, 4-6, 6-2, 7-6. Es sah zwischendurch sogar danach aus, als ob er wieder Probleme mit seinem Fuß bekommen würde, mitten des zweiten Satzes. Aber Nadal blieb die ganze Zeit in diesem Match drin und hat am Ende dann ja verdient dieses Match gewonnen nach etwas mehr als 4 Stunden. Es war ein absoluter Brocken wieder.
Ja, ich würde fast schon wieder dasselbe Bild rausholen wollen, wie gerade bei Zverev gegen Alcaraz. Denn auch hier ist ja ein Spieler am Anfang total davongezogen. Also Nadal hat ja zwischendrin 9-2 geführt, wenn wir jetzt mal das 6-2 aus dem ersten Satz nehmen und das 3-0 mit 2 Breaks im zweiten Satz dazu. Aber das konnte ja eigentlich nicht so bleiben. Denn Djokovic hatte in fast all diesen Spielen Chancen. Allerdings konnte er sie nicht nutzen. Und dann fing er auf einmal an, sich so richtig in das Match hineinzuarbeiten. Am Anfang hatte Nadal komplett dominiert mit seiner Vorhand, hat ja verhindert, dass Djokovic in die Rückhand reingehen konnte, die er ja letztes Jahr so malträtiert hatte hier bei den French Open, und hat ein richtiges Feuerwerk abgebrannt mit der Vorhand. Nur dann hat Djokovic irgendwann ins Match reingefunden, hat sicherlich auch mit dem quasi Tagwechsel oder dem Temperaturwechsel, der im Laufe des Abends dann kam, zu tun gehabt, und dann war Djokovic eigentlich zumindest gefühlt der bessere Spieler für lange Zeit denn dieses Matches, nur Nadal hat es irgendwie umgebogen. Und das irgendwie ist erst am Anfang des dritten Satzes passiert, nachdem Djokovic ehrlicherweise wirklich wie der bessere Spieler im zweiten Satz oder zweiten Hälfte des zweiten Satzes ja nicht nur wirkt, der war es einfach. Und Nadal, naja, holt sich ein frühes Break im dritten Satz, kriegt das irgendwie mit einem zweiten Break kombiniert, dann über die Runden, und dann vor allem der vierte Satz. Der war das Spektakuläre, der ist, was bleiben wird. Djokovic servierte schon auf den Satz. Wir hatten uns, glaube ich, alle auf den fünften eingestellt. Wirkte alles wieder relativ wie so ein Routinesatz. Und auf einmal kriegt Djokovic seinen Aufschlag bei 5-4 nicht durch, hat sogar 2 Satzbälle. Und dann geht es in einen Tiebreak, der zwar jetzt in der Qualität nicht ganz so gut war wie der zwischen Alcaraz und Zverev, der aber trotzdem spektakulär war dafür, was Nadal dort gemacht hat. Denn er hat das dann doch recht klar in Anführungszeichen, es waren 7-4, aber er hat es über die Runden gebracht und er hat eine herausragende Leistung gebracht. Und ja, meine Güte, die haben jetzt wie viele Matches gegeneinander gespielt?
59.
War vielleicht jetzt ihr 12. Bestes und trotzdem eins der besten wahrscheinlich, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also herausragende Qualität zwischen den beiden.
Es sind so ein paar Sachen sind natürlich aufgefallen, über die wir sprechen müssen in diesem Match. Was ich in den ersten anderthalb Sätzen halt extrem aufmerksam oder extrem beeindruckend fand, war, wie Nadal die Vorhand von Djokovic umgangen ist. Djokovic hat quasi keine Gewinnschläge mit der Vorhand ansetzen können, weil er ständig in seiner Rückhand festgenagelt war, und Nadal hat die Vorhand von Djokovic nur benutzt, wenn er wirklich einen Gewinnschlag ansetzen wollte, beziehungsweise wenn er in die Offensive gehen wollte. Das hat er meiner Meinung nach herausragend gemacht. Da hat er dann Mitte des zweiten Satzes so ein bisschen den Pfad der Tugend verlassen und Djokovic wurde dann ja auch deutlich stärker. Es gab diesen zweiten Satz, der ja so unglaublich lang war, 82 Minuten, wo es sehr viele Spiele gab, die über einen Stand gegangen sind, wo fast jedes Spiel mehr als 7 Minuten gedauert hat, das eine Spiel sogar 18 Minuten. Aber Nadal hatte sich insgesamt, glaube ich, eine sehr, sehr perfekte Taktik da insgesamt über diesen Match dann auferlegt.
Naja, brauchte ja de facto am Ende einige Taktiken, um da durchzukommen, weil die beiden kennen sich ja so gut. Ich meine, wenn wir jetzt ganz an den Anfang hier denken, vor wann sind sie erstmal hier aufeinander getroffen? 16 Jahre müsste jetzt her sein. Da war es noch eine relativ eindimensionale Geschichte. Da hat Nadal einfach dasselbe gemacht wie gegen viele andere. Er hat in die Rückhand von Djokovic serviert und hat geguckt, dass er die Angriffe in der Vorhand von Djokovic landet, die damals noch ziemlich wackelig war. Und irgendwann, als Djokovic dann die Tenniswelt so richtig übernahm, 2011, war Djokovic einfach in der Lage, das Match über seine Rückhand zu dominieren, wo er dann in die Vorhand von Nadal rein konnte. Er hat die Vorhand von Nadal quasi ja zerstört damals, und das war ja undenkbar. Und seitdem hat das Ganze nochmal 3 bis 5 bis 7 Wendungen genommen, und du hast es angesprochen, heute wollte Nadal dann eben nicht am Anfang in die Vorhand rein, die er früher wirklich liebend gerne genommen hätte als sein Gegner, aber so hat sich das zwischen den beiden gewandelt. Und man muss ja eben auch sagen, wenn man jetzt hinguckt, Djokovic ist mittlerweile ein viel besserer Service-Spieler, Nadal returniert besser, als er es früher gemacht hat, Nadal hat immer noch eine herausragende Vorhand, wenn vielleicht auch nicht mehr ganz wie auf seinem Peak. Djokovic ist, ja, vielleicht mittlerweile teils besser auf der Vorhand als auf der Rückhand. Also es haben sich so viele Parabeln verschoben, und das heißt, die beiden müssen sich immer aneinander anpassen. Und das war jetzt eben die Reaktion auf die Reaktion auf die Reaktion, und trotzdem kommt jedes Mal gutes Tennis vorum.
Was mir auch dann aufgefallen ist bei Nadal ist, dass dieser Temperaturwechsel oder dieses Temperaturruntergehen, dass es anscheinend gar nicht so viel für ihn gemacht hat. Kommentatoren etc., auch die englischen Kommentatoren haben so ein bisschen spekuliert, dass er vielleicht auch ein bisschen mit der Bespannung hochgegangen ist, um dann einfach seinem Topspin mehr wieder mehr dann Zip zu verleihen, also dass er wirklich mehr Power darauf hat. Es war heute nicht so dieser große Faktor, obwohl man hat die Zuschauerinnen und Zuschauer dort gesehen am Rand, die in dicke Decken eingemummelt waren und das war wirklich kalt dort. Aber es hat heute Nadal-Spiel nicht so viel getan.
Ich glaube, die Hauptintention von Djokovic in den letzten Tagen war ja auch vor allem, dass das nicht mitten am Tag stattfindet. Also das ist, was er wusste, da wird er wahrscheinlich weniger Chancen haben. Wenn das wirklich mitten am Tag ist, der Ball hoch abspringt, ja, er hat Nadal schon unter solchen Bedingungen besiegt und ihn hier auch schon absolute Bedrängnis gebracht, trotzdem, das will er nicht. Und wie das am Abend laufen würde, da hatten wir ja auch schon gestern drüber gesprochen, so ganz klar war das nicht. 2020 hat hier Djokovic eine ganz klare Niederlage kassiert, in auch eher feuchtkühlen Bedingungen. Letztes Jahr konnte er es für sich nutzen. Heute eben, wir hatten diese Diskussion ja auch bei uns auf Twitter, es ist eben schon nochmal ein Unterschied zu anderen Night Sessions, es ist wirklich kalt, ich meine, wir müssen hier in Westdeutschland, das ist das Wetter gerade nicht so viel anders als in Paris, nur jetzt abends vor die Tür treten, das ist nicht warm, ne? Und dass die da frieren und dass das andere Bedingungen sind, das ist schon klar, allerdings eben wirklich. Du hast es angesprochen, Nadal hatte sehr viel Zip in der Vorhand drin, also der war in der Lage, da Power reinzubekommen, vielleicht eben nicht die irre Präzision, aber die braucht er dann unter Umständen auch nicht. Und für mich wirklich entscheidend, wie, ja, welchen Schnellstart er da hingelegt hat, den hat er auch im letzten Jahr drin gehabt, aber diesmal hat er ihn eben über die Ziellinie bringen können, weil er eben am Ende im vierten Satz, weiß ich nicht, was er da gefunden hat und vor allem, wo dieses Konzentrationsloch auf einmal bei Djokovic herkam, vielleicht war das die lange Pause, die Djokovic natürlich über Monate hatte, das dürfen wir nicht vergessen. Anders erklären kann ich es im Moment nicht.
Das ist eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, weil 5-2 hat er im vierten Satz geführt, Novak Djokovic, und dann hat er das Match gehen lassen quasi. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, Rafael Nadal hat das schon mehrfach angesprochen, dass er gesagt hat, ja, wenn ich einen Break zurück bin, bin ich nach wie vor im Satz, da muss ich gar nicht drüber nachdenken, den Satz abzuschenken, sondern da bin ich absolut im Satz. Wenn ich zwei Breaks zurück bin, dann muss ich schon mal gucken, ob ich dann wirklich noch den kompletten Effort gebe. Aber bei 5-2, da habe ich sehr, sehr gedacht, dass Novak Djokovic hier den fünften Satz erzwingen wird. Und er hat einfach seit August 2021 kein Grand-Slam-Match mehr gehabt vor diesem Turnier. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, vielleicht, wäre ja auch allzu menschlich, wenn Djokovic da in irgendeiner Weise eine Reaktion zeigen würde, dann auch bei so einem Match, vor allen Dingen auch, wo dieses Publikum komplett gegen ihn war.
Ja, das stimmt natürlich. Und um es nochmal zu unterstreichen, diese Situation im vierten Satz ist ja nicht nur so, dass Djokovic die Chance hat, das auszuservieren, sondern hat ja auch zweimal die Chance, Nadal zu breaken. Mhm. Und ein Break ist wirklich zwischen den beiden immer möglich. Und es schien gerade für Djokovic in der Phase komplett möglich. Also de facto hat er eigentlich drei Chancen liegen lassen, das hier in den fünften Satz zu bekommen. Und er sah zu dem Zeitpunkt wirklich wie der bessere Spieler aus. Ich war mir ziemlich sicher, dass er das Match holen würde. Ja, und am Ende, naja, das Publikum können wir zumindest festhalten, es wird sich sehr freuen. Und das ist ja auch so, wir erinnern uns ja alle an Phasen, als das Publikum komplett euphorisch war, wenn er da mal in Bedrängnis geraten ist oder damals gegen Söderling verloren hat. Da ging er ihn, glaube ich, allen total auf die Nerven. Natürlich auch, weil er Federer immer ein Bein gestellt hat, aber auch einfach, weil er ihn, glaube ich, zu häufig hier gewonnen hat. Und das mochten sie nicht. Aber mittlerweile ist er natürlich hier der große sentimentale Favorit. Wahrscheinlich am Ende sogar noch mehr Unterstützung als Alcaraz bekommen. Während des Turniers ist auch eine ganz andere Substanz von Unterstützung natürlich. Und naja, wir können davon ausgehen, egal wer jetzt das Vergnügen hat, in den nächsten Tagen gegen ihn zu spielen, das Publikum wird sicherlich zu 99,5% auf seiner Seite sein.
Er hat im Interview mit Marion Bartoli, die ihn gefragt hat, ist das jetzt dein letzter Auftritt hier in Paris? Und sie gesagt hat, das soll er bitte noch nicht sagen. Hat er nur gesagt, wir sehen uns in 2 Tagen, mehr kann ich im Moment nicht sagen. Und das ist so eine Sache, es kann sein letztes Turnier hier sein. Das hat er vor ein paar Tagen gesagt, dass jedes Match sein letztes sein könnte. Und das fand ich eine Aussage, die er sonst so nicht trifft. Also das ist, er trifft sonst keine wirklich, ja, endgültigen Aussagen. Hier hört sich das alles sehr nach so einem kleinen Schwanengesang an. Und das ist etwas, vielleicht sehen wir das letzte Mal hier Rafael Nadal in Paris bei den French Open als Aktiver. Das ja, kann möglich. Sein.
Ist möglich. Was ich jetzt eben auch ganz spannend fand, ich las jetzt auch ein paar Mal eben auch von anderen Journalisten, Journalistinnen, das hat jetzt wieder eine große Bedeutung hier für das Race, wer ist der Größte am Ende aller Zeiten, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nämlich, Djokovic werden wir hier in 3-4 Jahren noch sehen.
Ja.
Also da mache ich mir wenig Sorgen drum und ich gehe auch immer noch davon aus, dass der am Ende abtritt und die meisten Grand-Slam-Titel hat, selbst wenn Nadal das Turnier jetzt hier gewinnen sollte, denn ja, er wirkt wirklich auf der letzten Rille, wie du vor ein paar Tagen gesagt hast. Du, vielleicht findet er noch eine Rille, weiß ich nicht. Aber ist, ja, er wirkt nah am Ende seiner Karriere. Nur, das haben wir schon ein paar Mal gedacht. Also, zu weit wollen wir uns auch nicht aus dem Fenster lehnen.
Novak Djokovic ist in diesem Viertelfinale ausgeschieden. Er ist sehr, sehr schnell auch vom Platz gegangen. Er ist sofort in der Pressekonferenz danach gewesen, hat dann natürlich auch gesagt, ja, ich gratuliere Rafa. Es war nicht mein bestes Tennis, was ich gespielt habe. Rafa hat allerdings im dritten und vierten Satz dann nochmal einen Gang gefunden. Und da muss ich dann gratulieren. Also er war als fairer Verlierer unterwegs dann auch in diesem Match. Aber Novak Djokovic, Grand Slam-Statistik 2022 sieht nicht so richtig gut aus. Er hatte Punkte, 2000 Punkte in Melbourne zu verteidigen. Die hat er alle verloren. Dann hat er hier nur das Viertelfinale gebracht. In Wimbledon werden keine Punkte vergeben. Da kann er auch seine 2000 Punkte nicht verteidigen. Es sieht schon ziemlich doof aus, sein Grand Slam-Jahr 2022.
Zumindest was die Punkte angeht.
Ja.
Wobei ich glaube, die ihm wirklich mittlerweile ziemlich egal sind. Und er geht ja, müssen wir auch sagen, als klarer Favorit nach Wimbledon. Ich meine, wer ist da sein großer Herausforderer? Weiß ich nicht, Felix Auger-Aliassime oder so? Also sonst drängt sich da jetzt auch niemand so richtig auf. Auch Nadal nicht. Müssen wir erstmal gucken, ob der da spielt. Und all die Jungen abseits von Berrettini und Auger-Aliassime wirken jetzt nicht gerade wie Rasenspezialisten. Also da marschiert er natürlich wirklich als 1A-Favorit hin. Und da muss er erstmal geschlagen werden. Also kann das, wenn 4 Wochen davon sprechen, dass ja, nicht so ideal gelaufen, Punkte gab es auch nicht, aber den Grand-Slam-Titel hat er trotzdem wieder geholt.
Können wir noch ein Wort verlieren zur Night Session? 20.45 Uhr anfangen und wir nehmen hier um 1.20 Uhr auf. Es ist wirklich kurz nach dem Match. Das ist zu spät und es fühlt sich einfach nicht an wie eine US Open Night Session oder eine Australian Open Night Session. Es fühlt sich falsch an. Das gebe ich offen zu. Ich habe kein Problem damit, um 1.20 Uhr morgens zu podcasten. Das mache ich seit 7 Jahren. Wir machen morgens um 5 Podcasts von den US Open. Darum geht es gar nicht. Aber es fühlt sich insgesamt nicht richtig an.
Nö, also wir wissen alle, warum es so ist, weil der französische Tennisverband Geld braucht, um den Umbau dort zu finanzieren für die Olympischen Spiele, die ja stattfinden werden. Dafür wurde die Anlage ja umgebaut und das hat Geld gekostet, natürlich genau wie die ganze Pandemie-Geschichte. Nur eben der Unterschied zu den Night Sessions ist wirklich aus meiner Sicht zweierlei. Das eine ist, die Night Sessions in den USA und Australien starten früher. Die starten um 19.30 Uhr und sind ja dort auch ein etabliertes Format. Und sie finden vor allem beide im Spätsommer statt. Und es ist in beiden Städten um einiges wärmer. Da wird nicht bei 14, 15 Grad gespielt, da wird meistens bei 20 bis 25 Grad gespielt und eben auch dort können Matches lange dauern und auch dort sind häufig 2 Matches in der Night Session drin, nur ist es eben etwas anders organisiert und auch ein bisschen eine andere Tradition und die Tradition ist hier halt gekommen, um Geld zu verdienen, ist ja auch okay, nur dann muss man sich vielleicht wirklich überlegen, tagsüber nur 2 Matches zu machen auf dem Chatrier und dann hier um 18.30 Uhr oder so zu starten.
Alexander Zverev wird sich dieses Match vielleicht nicht ganz angeguckt haben oder wird morgen früh aufwachen und sich denken, ach, 4 Stunden Nadal gegen Djokovic spätabends, das ist jetzt nicht unbedingt zu meinem Nachteil.
Nö, wobei natürlich Nadal den Vorteil hat, er hat jetzt 2 freie Tage und ich gehe davon aus, wir erwarten einen sehr fitten Nadal am Freitag, also so fit wie es sein kann. Müssen da jetzt auch nicht groß drum rumreden, Nadal ist da der ganz klare Favorit. Es gibt Wege, wie Zverev ihn in Bedrängnis bringen kann. Ich meine, das haben wir von Auger-Aliassime gesehen, das haben wir auch von Djokovic gesehen. Er wird einen herausragenden Tag wahrscheinlich beim Aufschlag brauchen. Er muss so gut returnieren wie gegen Alcaraz. Er ja, muss das Niveau mehrere Stunden durchhalten und hoffen, dass Nadal nicht bei 100% ist. Sonst, ja, wird es wahrscheinlich verlaufen wie die einige der Sandmatches, die wir, ich meine, er hat ihn auf Sand geschlagen, aber das war in Madrid, das sind einfach andere Bedingungen. In anderen Sandmatches war er häufiger nah dran, nur hier ist eben wirklich French Open und ja, er geht da als klarer Außenseiter rein.
Morgen gibt es natürlich auch wieder einen Tag und da können wir jetzt nochmal gerade drauf gucken auf das Order of Play für morgen. Morgen gibt es keinen Podcast von uns. Wir melden uns am Donnerstag wieder nach den Frauenhalbfinals. Morgen Veronika Kudermetova gegen Daria Kasatkina, danach Iga Świątek gegen Jessica Pegula, die Frauenmatches als erstes, weil sie am Donnerstag dann auch schon gleich wieder Halbfinale spielen müssen. Andrei Rublev gegen Marin Cilic und Kaspar Ruud gegen Holger Rune. Am Abend in der Night Session. Und da bin ich gespannt, wie lange das morgen dauern wird.
Es hat auf jeden Fall auch Potenzial. Ich meine, Ruud kommt von der Nadal-Akademie. Der ist ja in gewisser Weise ein Mini-Nadal oder auch aufgebaut worden als Mini-Nadal. Also schauen wir mal. Er ist natürlich der Favorit gegen Rune. Der hat einfach nicht so viel Erfahrung. Der ist auch nicht so stabil in seinem Spiel. Der ist physisch nicht so aufgestellt wie Ruud. Nur war es eine beeindruckende Leistung in der letzten Runde von ihm. Also ja, er wird eine Chance haben, Rune, nur glaube ich, dass Ruud am Ende das in vier Sätzen gewinnen sollte. Rublev gegen Cilic, das halte ich für ziemlich offen. Wenn wir Cilic von gestern, beziehungsweise langsam ja vorgestern sehen, dann wird er eine Chance haben gegen Rublev. Aber mir gefällt Rublev über das Jahr gesprochen besser. Nur, wir haben eben auch von Rublev noch kein Halbfinale bei einem Grand Slam gesehen. Also, da sind einige dicke mentale Hürden drin. Iga Świątek gegen Jessica Pegula. Ich fürchte, Jessica Pegula wird da eine Art von Ballmaschine für Świątek sein, die ihr gute, nette, herausfordernde Bälle gibt. Nur Świątek sollte das ziemlich klar gewinnen. Kudermetova Kasatkina ist offen. Nur kann ich mir vorstellen, dass Kasatkina über das Match Kudermetova die Nerven ziehen wird, den Zahn ziehen wird und es dann am Ende auch gewinnt.
Wir werden am Donnerstag, wie gesagt, über die Halbfinals bei den Frauen sprechen. Morgen gibt es auch das Halbfinale im Mixed. Kevin Krawitz und Nicole Melika spielen morgen dann auch gegen Ulrike Aikeri und Joran Flieren. Frauendoppel-Viertelfinale werden auch noch zu Ende gespielt und dann geht es auch in den Halbfinals bei den Doppeln weiter und da werden wir uns auch in den nächsten Tagen dann ein bisschen drum kümmern. Das war's für die heutige Ausgabe. Spät ist es geworden, 1.40 Uhr ist es jetzt. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und dann sagen wir nur gute Nacht, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.